Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Josephine Schulz. Hallo. Heute ist Stichtag für ein Volksbegehren gegen Lehrermangel in Sachsen-Anhalt. Über die schwierige Bildungssituation im Land und die Chancen der Initiative berichten wir gleich. Außerdem ein Thema in unserer Sendung: Erste-Hilfe-Kurse an Schulen unter Corona-Bedingungen. Und wir sprechen über eine Forderung der Jungen Akademie dazu, wie die Bedingungen von Promovierenden verbessert werden sollten. Sachsen-Anhalt ist beim diesjährigen Bildungsmonitor Schlusslicht geworden. 4 Plätze ging es runter, auf jetzt eben den letzten Platz. Und ein besonders großes Problem vor Ort ist der Lehrermangel. Die Lehrerschaft ist sehr alt, viele gehen in Rente und auf der anderen Seite kommen eben zu wenig junge Lehrer nach. Im Moment läuft dazu eine Volksinitiative gegen diesen Lehrermangel. Heute ist der Stichtag. Und ob die Initiative Chancen hat, das weiß Niklas Ottersbach.
Das ist jetzt mehr als eine Petition und nur zu sagen, ich bin dagegen oder dafür. Sie können das wirklich tun. Die Kinder, die eben keinen Unterricht haben, können es leider nicht tun. Die sind nicht wahlberechtigt. Sie haben die Wahlberechtigung.
Was soll man da machen?
Katrin Scheibe steht mit Klemmbrett in der Magdeburger Innenstadt und sammelt Unterschriften. Es ist der Schlussspurt für das Volksbegehren für mehr Lehrer in Sachsen-Anhalt. Katrin Scheibe hat 2 Söhne, 12 und 14 Jahre alt. Zu oft säßen die beiden zu Hause, weil mal wieder der Unterricht ausgefallen ist. Die Stundenzahl bei ihrem älteren Sohn gekürzt. Und zwar in den Kernfächern Mathe, Deutsch und Englisch. Elternvertreterin Katrin Scheibe ist empört über die Zustände in Sachsen-Anhalts Schulen.
Die Kinder wurden auch mal an der anderen Grundschule auf dem Gang unterrichtet, weil eben nicht mehr als 30 in einen Klassenraum passten. Ja, und es gab genug Schulen, die gesagt haben, ich kann den Brandschutz hier nicht mehr gewährleisten, weil da so viele Schüler drin sitzen. Ja, der Lehrer hat kaum noch Platz da vorne. Ja, und das sind so Sachen, da steht noch ein Lehrer vorne. Mittlerweile ist es wirklich so, dass es so viele Zeugnisse gibt, wo nicht erteilt draufsteht. Das kann man doch nicht akzeptieren als Bildungsstandort Deutschland.
Nicht erteilt bedeutet, in diesem Fach wurde so wenig unterrichtet, dass es nicht bewertet wurde. Insgesamt fehlen in Sachsen-Anhalt derzeit 500 Lehrer, vor allem an Sekundarschulen. Das Ziel der Initiative: im Schulgesetz soll verbindlich festgeschrieben werden, wie viele Lehrer, Pädagogen und Schulsozialarbeiter pro Schüler eingesetzt werden müssen. Ein Personalschlüssel an Schulen, der vom Parlament kontrolliert werden kann, das wäre eine bundesweit einmalige Regelung im Schulgesetz. Das Volksbegehren ist ein Bündnis aus Elternvertretern, Linkspartei, einem Wirtschaftsverband und der Lehrergewerkschaft GEW. Dessen Chefin in Sachsen-Anhalt heißt Eva Gerd.
Wir wollen dem Bildungsminister die Möglichkeit wegnehmen, nach Lust und Laune und Bedarf und still und heimlich einfach die Unterrichtsversorgung zu ändern, wie er das jetzt an Sekundarschulen gemacht hat. Er hat ja jetzt einfach auch die schülerbezogene Stundenzuweisung gekürzt und die Stundentafel an Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen. Bis jetzt darf er das. Er soll es nach unserem Willen eigentlich nicht mehr dürfen.
Der Lehrermangel in Sachsen-Anhalt. Er ist das Erbe jahrelanger Sparpolitik Anfang der 2010er Jahre. Damals wurden pro Jahr gerade mal 75 neue Lehrer eingestellt, also fast nur Kandidaten mit einem Einser-Examen. Jetzt sind es 1000 pro Jahr und trotzdem nicht genug, weil viele Lehrer gerade in Rente gehen. Der Bildungsminister in Magdeburg heißt seit 2016 Marco Tullner. Der CDU-Mann argumentiert, das Volksbegehren könne auch nicht mehr Lehrer herbeizaubern.
Also ich glaube, der Grundansatz der Kritik ist erstmal, dass man jetzt mit einem Volksbegehren auch nicht den Lehrermangel bekämpfen, weil wir ja über konkrete Fachkräfte am Ende reden, die ausgebildet werden müssen. Und das braucht halt länger, als wir uns das alle vorstellen konnten. Und das ist auch, wir sind alle unzufrieden damit, das verstehe ich ja auch. Aber sozusagen jetzt mit einer Unterschrift oder mit einem Stichtag zu arbeiten, löst keine Probleme, sondern ist am Ende eine Scheinlösung.
Heute endet die Frist für das Volksbegehren für mehr Lehrer. Sie wurde Corona-bedingt verlängert. Aber auch das hat nicht viel geholfen. Gut 60.000 Unterschriften haben die Initiatoren. 163.000 wären nötig. Für die GEW-Chefin in Sachsen-Anhalt steht fest, Corona hat das Volksbegehren für mehr Lehrer zerpflückt. So waren große Sammelaktionen rund um die Spiele des 1. FC Magdeburgs geplant. Doch ohne Fans keine Unterschriften. Katrin Scheibe, die Elternvertreterin aus Magdeburg, hat noch eine andere Erklärung. Zu wenig Spenden und Mitmachbereitschaft.
Das Problem ist, dass uns diese Gelder fehlen. Wir haben zwar zu Spenden immer aufgerufen, aber wir wissen auch, dass in Sachsen-Anhalt eben da nicht so viel los ist. Und wir merken eben auch, dass da nicht so viel Bereitschaft auch ist, überhaupt an das Thema jetzt gerade zu denken. Wir hören ganz oft, ich habe keine Kinder mehr oder ich bin Rentner oder ich bin raus. Und keiner denkt eben daran, dass das unsere Mitbürger sind, die da aus der Schule kommen.
Auch wenn es vermutlich nicht reicht, bleibt das Thema erhalten, und zwar für Jahre. Trotz aufgestockter Lehramtsstudiengänge, bis die Absolventen in den Lehrerzimmern landen, vergehen noch mal 4-5 Jahre. Für Katrin Scheibe zu spät. Der Lehrermangel ist möglicherweise dann vorbei, wenn ihre Kinder die Schule gerade verlassen.
An Schulen, da kommen täglich viele Menschen zusammen. Da kann dann natürlich auch schnell mal was passieren, also Unfälle oder dass mal jemand umkippt. Und dann ist es immer wichtig, dass jemand in der Nähe ist, der erste Hilfe leisten kann. Diese Woche fährt ein Team von Rettungstrainern in Bremen durch die Schulen und gibt dort Erste-Hilfe-Kurse für die Jugendlichen. Jetzt fragt man sich vielleicht, wie kann das unter Corona-Bedingungen funktionieren? Und genau das hat sich unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselage angeguckt.
Weiß denn jemand von euch überhaupt, was ein Herz-Kreislauf-Stillstand ist?
Sabrina Giorco ist Rettungssanitäterin. In ihrer Dienstkleidung steht sie an diesem Morgen in der Turnhalle der Gesamtschule Bremen-Mitte. Um sie herum sitzen auf dem Boden 10 Schülerinnen und Schüler. Neben ihnen liegt auf einer silbernen Isomatte jeweils ein Übungstorso.
Wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann haben wir ein akutes Problem. Denn welche Organe brauchen wir, um zu überleben, dass es uns gut geht? Ja, irgendwie alle, ne? Sonst hätten wir sie nicht. Aber welche sind so die drei wichtigsten, die wir haben?
Sabrina Giorco gibt diesen Kurs heute zum ersten Mal. Begleitet wird sie dabei von Anna Geide, einer Notärztin, und Matthias Joost, einem Intensivkrankenpfleger. Sie gehören zum Team der Notfalltrainer im Krankenhaus St. Josef Stift in Bremen. Gemeinsam mit 4 weiteren Kollegen und Kolleginnen sind sie vergangenes Jahr auf die Idee gekommen, diesen Kurs an Bremer Schulen anzubieten.
Weil wir finden einfach das Thema super wichtig und es machen viel zu wenige. Und gerade die Schüler sind diejenigen, die sich trauen. Und es muss einfach nur einer anfangen. Wenn einer anfängt, dann kommen auch andere und wollen auch helfen.
Nur 3 von 10 Menschen, die wiederbelebt werden müssen, werden von Laien wiederbelebt, erzählt Giorco weiter.
Und das finde ich eine erschreckende Zahl. Und das muss sich ändern. Und wir haben uns ja als Ziel gesetzt, diese Woche 250 Schüler zu beschulen und hoffen, dass die das dann auch weitertragen.
Wegen Corona war lange nicht klar, ob der Kurs überhaupt stattfinden kann. Aber jetzt sei die Nachfrage der Schulen so hoch, dass das Trainerteam manchen Schulen sogar absagen musste, erzählt Giorco. Nach jedem Kurs werden die Puppen ausführlich desinfiziert. Die Kinder sitzen alle mit Abstand zueinander, tragen den ganzen Kurs lang ihre Masken. Das macht die Sache nicht gerade einfacher, sagt Notärztin Anna Geide.
Ich glaube, wenn man eine Mimik sieht und wenn man sieht, ob jemand Interesse hat, das sieht man am ganzen Gesicht und nicht nur an den Augen. Deshalb glaube ich schon, dass das sehr einschränkend ist und auch für, wenn wir hier einen Vortrag halten, und man lächelt, dann ist das was ganz anderes, als wenn man nur die Augen sieht.
Hallo, hallo.
Die Jugendlichen testen an ihrer Puppe, ob sie noch atmet, üben sie anzusprechen und lernen dann, was passiert, wenn man den Rettungswagen ruft.
Hollerallee, welche Hausnummer, welche Höhe?
67.
67, das ist auf der Straße?
Ja, auf dem Gehweg.
Okay, was ist mit der Frau?
Ein Telefonat, das die Trainer gemeinsam mit einem Mitarbeiter aus der Telefonleitstelle extra für diesen Kurs aufgenommen haben.
Den Brustkorb. Sehr gut, Marcus. Und jetzt weiter. So doll du kannst. Ja, sehr gut.
Auf ein Lied von Lady Gaga versuchen alle an ihrer Puppe eine Herzdruckmassage. Immer im Rhythmus das ganze Lied durch. Knapp 2 Schulstunden geht der Kurs. Die Schüler und Schülerinnen lernen die stabile Seitenlage und sogar, wie man einen automatisierten externen Defibrillator benutzt. Als Sabrina Giorco am Ende fragt, wer sich jetzt trauen würde, einen Menschen wiederzubeleben, meldet sich über die Hälfte der Jugendlichen. Nach der Stunde sind sie erschöpft, aber zufrieden.
Also ich habe schon was dazugelernt.
Ja, ich fand es auch gut. Also ich habe auf jeden Fall was dazugelernt. Ich habe das aber auch voll unterschätzt. Ich wusste nicht, dass das jetzt so anstrengend sein kann. Und dass es aber trotzdem eigentlich leichter ist, als ich dachte.
Auch der Lehrerin hat der Besuch der Rettungstrainer gefallen. Das Thema würde die Jugendlichen wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen. Sie hätten erzählt,
dass sie das ihren Eltern und Großeltern auf jeden Fall weiter vermitteln wollen und auch fragen wollen erstmal, ob sie das überhaupt können.
Und damit haben die Rettungstrainer 2 ihrer Ziele erreicht. Dass die Kinder nicht nur selber wissen, wie sie Menschen wiederbeleben können, sondern dass sie auch anderen davon erzählen.
Promovieren ist in Deutschland häufig mit großer Unsicherheit verbunden. Die Stellen an den Unis sind knapp und viele versuchen dann jahrelang oft irgendwo ein Stipendium zu bekommen oder hangeln sich von befristeter Stelle zur nächsten. Das sorgt dafür, dass es große Unterschiede gibt zwischen den Promovierenden, was ihre finanzielle Lage angeht einerseits, aber eben auch die zeitliche Sicherheit. Dass die Situation so prekär ist in diesem Bereich, ist lange bekannt. Und was man dagegen tun könnte, dazu hat die Junge Akademie, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert, heute einen Vorschlag herausgegeben. Sie fordert in einer Stellungnahme einen Tarifvertrag Promotion. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Robert Kretschmer von der Uni Jena. Er ist Mitglied der Akademie und Mitinitiator dieser Forderung. Hallo, Herr Kretschmer.
Hallo, Frau Schulz.
Tarifvertrag Promotion. Was konkret stellen Sie sich darunter vor?
Promovierende in Deutschland sind unterschiedlich finanziert. Das reicht von Stipendien über Beschäftigungsverhältnisse bis zu 100%. Aber auch teilweise gibt es Promotionen, wo die Promovierenden gar nicht bezahlt werden. Und deswegen schlagen wir einen Tarifvertrag Promotion vor, der sich vom bestehenden Tarifvertrag der Länder abgrenzt und der Entwicklung während einer Promotion Stellung trägt.
Das heißt dann also quasi Vollzeitverträge für alle Promovierenden, oder wie verstehe ich das?
Genau, Vollzeitverträge für alle Promovierenden, unabhängig vom Fach und auch eine geregelte Laufzeit des Vertrages.
Und wo sollen die herkommen, diese vielen Vollzeitstellen?
Da gibt es verschiedene Diskussionen, auch innerhalb der Jungen Akademie. Der eine Ansatz wäre natürlich ein Aufwuchs. Ein Mittelaufwuchs durch Seiten der Bundesregierung. Auf der anderen Seite wurde auch diskutiert, ob man über eine Umverteilung nachdenken kann und so für faire Beschäftigungsbedingungen über alle Fächer hinweg gewährleisten zu können.
Sie haben ja gerade die unterschiedlichen Finanzierungssysteme, die es aktuell gibt, schon angesprochen. Also zum Beispiel Stipendien, Drittmittelstellen und so weiter. Sollen die dann alle abgeschafft werden, diese Finanzierungssysteme, zugunsten Ihres Vorschlags?
Nein, um Gottes Willen. Wir sprechen uns für diese Heterogenität aus, dass es verschiedene Verfahren und Möglichkeiten gibt. Das ist sehr gut und richtig so. Aber letztendlich, wie diese ausgezahlt werden, das soll vereinheitlicht werden. Weil gerade wenn man an Stipendien denkt, sind es natürlich sehr kompetitive Verfahren und eigentlich eine Auszeichnung für die Bewerberinnen und Bewerber, die die Stipendien erhalten. Es gibt aber sehr viele Nachteile, gerade im Bereich der Rentenversicherung, Sozialversicherung, die sozusagen hier nicht abgefedert werden. Deswegen schlagen wir da eben vor, Es soll weiterhin Stipendien geben, aber diese müssen dann als Beschäftigungsvertrag ausgezahlt werden.
Und könnte das möglicherweise in der Konsequenz auch heißen, dass dann am Ende weniger Leute promovieren können, dafür aber unter guten Bedingungen?
Das wäre sozusagen ein mögliches Szenario. Wie gesagt, für das Zweite, wenn es den gewünschten Mittelaufwuchs gäbe, könnte es so bleiben, wie es ist. Aber auch da möchte ich daran erinnern, dass die Heterogenität, also die Anzahl der Promovierenden im Fach sehr unterschiedlich ist. In meinem Bereich der Chemie haben wir Promotionsquoten von fast 90%, während in anderen Bereichen nahezu nur 10% des Abschlussjahrganges promovieren.
Glauben Sie denn, dass das eine realistische Forderung ist, angesichts dessen, wie der Wissenschaftsbetrieb im Moment strukturiert ist?
Das glauben wir. Wir möchten allerdings vor allem auch die Diskussion führen. Es gibt ja natürlich verschiedene Akteure, die hier beteiligt sind. Natürlich die Universitäten, die Regierungen der Länder und des Bundes, aber natürlich auch die Gewerkschaften, die hier an einen Tisch kommen sollten. Und wir müssen dieser Ungerechtigkeit, die momentan besteht, etwas entgegensetzen. Und deswegen brauchen wir eine breite Diskussion.
Die Ungerechtigkeiten, die Sie angesprochen haben, wenn es jetzt nicht gleich der große Wurf wird, den Sie fordern, wo müsste man da als erstes ansetzen? Also wo sind die besonders gravierend?
Man könnte schon bei den Drittmittelstellen und Hausstellen anfangen. Auch da gab es ja schon Diskussionen in der Vergangenheit, ob man sozusagen die Niveaus von Hausstellen an die von Drittmitteln anpasst. Jetzt ist natürlich auch die Drittmittellandschaft sehr, sehr heterogen. Aber zum Beispiel in meinem Fachbereich werden 67% einer Vollzeitstelle vergeben, während Hausstellen in der Regel nur 50% sind. Das ist schwierig innerhalb einer Arbeitsgruppe zu erklären. Es gibt aber auch Beispiele, wenn interdisziplinäre Teams zusammenarbeiten, zum Beispiel ein Informatiker und ein Mathematiker, dann kann es sein, dass der Informatiker eine Vollzeitstelle bekommt und ein Mathematiker für dieselbe Arbeit nur eine halbe Stelle. Das finden wir ungerecht und auch da sollte man wahrscheinlich schnellstmöglich ansetzen.
Dass die Bedingungen für die Promovierenden häufig sehr prekär sind, das ist ja ein Thema, das lange bekannt ist. Warum meinen Sie, tut sich da so wenig?
Ja, man hört häufig, bei uns macht doch auch nicht anders. Also wenn man mit vielen Kolleginnen und Kollegen spricht, kommen so Argumente, wir haben es doch auch geschafft, nach dem Motto. Das verfängt für uns natürlich nicht. Das andere Problem sind natürlich die Finanzierungsmodelle, die bestehen. Das heißt, es werden nur so und so viele Mittel bewilligt und viele Kolleginnen und Kollegen sehen halt, dass man in manchen Bereichen, wie zum Beispiel der Chemie, die Promotion der berufsqualifizierende Abschluss ist. Und man möchte deswegen möglichst vielen Leuten eine Promotion ermöglichen, weshalb man die Stellen weiterhin klein hält.
Sagt Robert Kretschmer von der Jungen Akademie, die eine Forderung vorgelegt hat heute, wie die Bedingungen von Promovierenden verbessert werden sollten. Soziale Arbeit ist durchaus ein beliebtes Studium. Die Jobs in diesem Feld sind zwar oft schlecht bezahlt, aber sie sind auf der anderen Seite auch spannend und vielfältig. Und der Bedarf, also sprich der Fachkräftemangel, zum Beispiel in den Jugendämtern, der ist aktuell groß. Aber natürlich müssen sich die Absolventen auch darauf einstellen, dass sie in ihrem Arbeitsalltag mit sozialen Härten konfrontiert werden. Und damit das dann nicht für Überforderung sorgt oder der Sprung von der Theorie in die Praxis sich zu groß anfühlt, gibt es jetzt in München einen dualen Studiengang Soziale Arbeit und Adrian Dietrich stellt ihn vor.
Sozialarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes beim Jugendamt haben eine anspruchsvolle Arbeit. Sie begleiten Eltern und Kinder in schwierigen Situationen und müssen über familiäre Schicksale entscheiden. Manchmal werden Kinder so sehr vernachlässigt, dass man sie von den Eltern sogar dauerhaft trennen muss. Student Konrad Kastenmeier konnte sich in seinem Studium Soziale Arbeit schon ein klares Bild machen, auf welche Fähigkeiten es als Mitarbeiter des Jugendamtes ankommt. Ganz wichtig, ein Feingefühl für kritische Situationen, damit man beim Austausch mit den Familien den richtigen Ton trifft.
Andererseits muss man schauen, dass man sich diese ganzen Situationen, es sind teilweise auch schlimme Situationen, nicht so sehr zu Herzen nimmt und die nicht mit nach Hause nimmt. Bei mir klappt es relativ gut. Und natürlich eben auch fachliche Fähigkeiten, dass man auch wirklich die richtige Hilfe aussucht und die dann so auch an den Mann bringt.
Dass Konrad Kastenmeier bereits solche Erfahrungen machen konnte, ist allerdings eher die Ausnahme. Er ist Teil eines Pionierjahrgangs im Dualstudiengang Soziale Arbeit an der Hochschule für Berufstätige in München. Dort bekommen die Studenten an 3 Tagen pro Woche Einblicke in die Praxis sozialer Institutionen, wie zum Beispiel im Bereich der Jugendhilfe. Harald Pritze weiß, wie wichtig diese Erfahrungen sind. Er ist stellvertretender Leiter des Bayerischen Landesjugendamtes.
Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen in eine eskalierende Lebenssituation einer Familie rein und müssen innerhalb von wenigen Stunden entscheiden, gerade wenn es um kleine Kinder geht, wie kann ich dieses Kind am besten schützen? Was muss jetzt für einen Schritt passieren? Ist der Verbleib des Kindes in der Familie noch möglich? Oder ist es notwendig, dass das Kind rausgenommen wird? Sowas kann man nicht lernen am Schreibtisch einer Hochschule oder in einer Gruppenarbeit einer Hochschule. Das geht nur durchs praktische Erleben, durchs Durchführen, durchs Präsentsein.
Trotzdem machen viele zukünftige Sozialarbeiter in Bayern bisher nur ein einziges Praxissemester in ihrem Studium. Theoretisches Wissen steht nach wie vor im Vordergrund. Das Ergebnis? Viele steigen direkt nach Beginn ihrer Arbeit wieder aus, vor allem, weil sie sich nach dem Studium schlicht überfordert fühlen. Diese Beobachtung hat auch Mechthild Wolf von der Hochschule Landshut gemacht.
Ich glaube, es ist ein attraktiver Job, aber es ist ein sehr stressvoller Job, wo eine hohe Chance ist, dass jemand auch in Burnout kommen kann, dass jemand auch sehr stark unter diesem öffentlichen Druck leiden kann, dass jeder unter Beaufsichtigung ist, dass auf die Fehler geguckt wird und die positiven nie.
Auch deshalb hatte die Leiterin des Studiengangs Soziale Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe vor 10 Jahren die Idee, einen dualen Studiengang zu etablieren, wo die Studenten von Anfang an in die Praxis ihres zukünftigen Berufs eingeführt worden wären. Die Idee eines dualen Studiums scheiterte damals jedoch, da weder ein Jugendamt noch eine andere soziale Einrichtung einen Vorteil durch eine Zusammenarbeit für sich sah. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Die Personalnot ist bei vielen Jugendämtern gewachsen, weshalb sie immer mehr die Zusammenarbeit mit den Hochschulen suchen.
Es müssen eigentlich junge Leute sein, weil in den Jugendämtern ja auch vom Altersdurchschnitt statistisch sehr viele ältere Mitarbeiterinnen arbeiten und in den nächsten Jahren prognostisch viele auch aus dem Job aussteigen werden, sodass dann Nachwuchskräfte dringend benötigt werden.
Sorgen um einen Arbeitsplatz muss sich Student Konrad Kastenmeier also keine machen. Und auch fachlich dürfte er für eine zukünftige Arbeit als Sozialarbeiter gewappnet sein. Denn das Prinzip des dualen Studiums trägt Früchte.
Bei uns ist es ja so, dass wir diese Theorie und Praxis, dass das eigentlich ineinander greift. Wir haben ja gar keine Möglichkeit, die beigebrachten Inhalte aus der Hochschule zu vergessen, weil wir es ja sofort in die Praxis umsetzen. Und das ist ja eigentlich das Gute, da gibt es gar keinen Leerlauf.
Gewerkschaften haben sich lange eher schwer getan mit dem Thema Homeoffice. Die Corona-Pandemie hat jetzt neue Erfahrungen, gute wie schlechte, mit sich gebracht. Und mittlerweile fordert der DGB einen Rechtsanspruch auf Homeoffice für Beschäftigte. Der Vorsitzende Rainer Hoffmann, der hat das gestern nochmal bekräftigt. Wie die Beschäftigten selbst zum Thema Homeoffice stehen, das hat die Fachhochschule Dortmund in einer aktuellen Studie untersucht. Und da kam heraus, dass Anfang des Jahres die Einstellung der meisten noch negativ war. Mittlerweile können sich aber fast 90% der Beschäftigten vorstellen, zumindest teilweise weiter zu Hause zu arbeiten. Befragt wurden, das muss man dazu sagen, Mitarbeiter der Versicherungsbranche, also Menschen mit klassischem Schreibtischjob. Und ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass der Wunsch nach Homeoffice wächst, je länger die tägliche Fahrzeit ins Büro ist. In der Studie haben über 40% angegeben, dass sie durch Homeoffice täglich mindestens 1,5 Stunden Zeit gespart haben. Also vor allem Pendler haben offenbar das Homeoffice vermehrt für sich entdeckt. Das war Campus und Karriere. Ich bin Josephine Schulz. Tschüss und danke fürs Zuhören.